Wer vertritt den Kanton St. Gallen im Ständerat? Diese Frage beantwortet die Wählerinnen und die Wähler vom Kanton am 20. Oktober. Mein Name ist Raphael Wallimann. Und das ist das Radio Top Studiogespräch zu der St. Galler Ständeratswahl. Für die beiden Ständeratssitze treten nicht weniger als 7 Kandidaten an. Mich freut es, jetzt heute 6 von diesen 7 Kandidaten zu begrüssen. Der Norbert Feldmann von der BDP ist leider verhindert. Bei so vielen Kandidaten verliert man gerne mal die Übersicht. Darum werde ich im ersten Schritt alle Kandidaten mal besser kennenlernen. Wir fangen an mit dem dienstältesten St. Galler Ständerat, mit dem Paul Rechsteiner von der SP. Der Paul Rechsteiner hockt seit 8 Jahren im Stöckli. Der 67-Jährige war vorher 25 Jahre im Nationalrat. Nochmal früher war er im St. Galler Kantonsrat und im Stadtparlament von St. Gallen aktiv. Der Paul Rechsteiner ist schweizweit vor allem auch als Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund bekannt worden. Letztes Jahr hat er sein Amt als höchster Gewerkschafter aber abgegeben. Herr Rechsteiner, seit letztem Jahr haben Sie jetzt ein bisschen mehr Freizeit. Wie nützen Sie die Freizeit?
Ja, unter anderem, dass ich mehr Zeit auch einsetzen für den Ständerat. Es geht ja um ganz wichtige Entscheidungen. Es ist um wichtige Entscheidungen gegangen die letzten 8 Jahre. Einiges gelungen. Aber in den nächsten 4 Jahren sind Entscheidungen, stehen da, wo auch eine entsprechende Vorbereitung und Konzentration drauf braucht.
Also keine Freizeit, nicht mehr Freizeit.
Ja, Freizeit habe ich mir schon auch immer genommen, aber es ist so, dass ich jetzt nicht darum stelle mit zur Wahl wegen der Freizeit, sondern es geht darum, wichtige Entscheidungen zu treffen im Interesse von der Umwelt, aber auch die sozialen Themen, Rente, Krankenkassenprämie, das sind ganz wichtige Themen.
Zu denen
können
wir dann sicher alle noch. Gut, gehen wir doch weiter zum anderen bisherigen, der Benedikt Würth von der CVP. Er ist 51, wohnt in Rapperswil-Jona, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Der Benedikt Würth ist neben seinem Amt vom Ständerat auch noch Regierungsrat vom Kanton St. Gallen. Dort ist er Finanzvorsteher. Das Amt geht er aber nach der gesamten Erneuerungswahl nächstes Jahr ab. Im Ständerat ist der Benedikt Würth erst seit Mai. Er ist Nachfolger von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Herr Würth, noch nicht ganz ein halbes Jahr sind Sie jetzt im Stöckli. Haben Sie sich schon eingelebt? Finden Sie alle Sitzungszimmer?
Also ich finde sicher alle Sitzungszimmer, vor allem weil ich natürlich schon aufgrund meiner bisherigen Tätigkeiten relativ viel Kontakt, Vernetzung hatte als Bundeshaus, insbesondere auch als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Aber es ist klar, es ist eine neue Welt, aber ich denke, ich habe mich gut und schnell eingelebt und würde mich natürlich freuen, wenn ich auch in der nächsten Legislatur für den Kanton St. Gallen Ständerat sein kann.
Jetzt kommen wir zum ersten Herausforderer, und zwar zum Roland Rino Büchel von der SVP. Der 54-Jährige ist Nationalrat seit 2010. Vorher war er im St. Galler Kantonsrat. Der Vater von einem Kind spielt in seiner Freizeit gerne Fußball, geht auch Velofahren und tut lesen. Der Roland Rino Büchel hat sich auch einen Namen gemacht als Sportmanager und kritische Beobachter von den Korruptionsfällen rund um den Weltfußballverband FIFA. Herr Büchel, können Sie als FIFA-Kritiker überhaupt noch ein Fußballspiel genießen?
Ja, das spielt keine Rolle. Und FIFA-Kritiker ist ja so ein Stempel, den man überkommt. Etwas sehr konstruktiv zusammenarbeiten. Ich war gerade letzte Woche auch im Europarat, wo es darum geht, wie Spiele manipuliert werden, wie betrogen wird und nachher gewettet drauf. Milliardengeschäft, x 100 Milliarden jedes Jahr. Da versuchen wir miteinander etwas zu erreichen. Europarat, FIFA, UEFA und ich, das geht sehr gut. Und jetzt am heutigen Geburtstag, am Dienstag, bin ich da und nachher gehe ich noch eine Torte essen mit einem Kürzchen drauf. 54 Kürzchen drauf.
Also, der nächste Herausforderer ist Marcel Dopper von der FDP. Er ist 39, verheiratet und Vater von 2 Kindern. Nach seinem Studium hat Marcel Dobler 2001 zusammen mit Kollegen das Unternehmen Digitec gegründet. 13 Jahre später hat er es als eines der grössten Schweizer Online-Händler verkauft. Vor 4 Jahren hat Marcel Dobler den Sprung in die Politik gewagt und ist auch gerade in den Nationalrat gewählt worden. Herr Dobler, Sie sind auch ehemaliger Spitzensportler. Sie sind unter anderem im Viererbob 2-mal Schweizer Meister geworden. Wie viel Sport machen Sie heute noch?
Ja, ich habe im Januar bin ich das letzte Weltcuprennen gefahren und dort habe ich wirklich aufgehört mit Spitzensport. Das ist jetzt vorbei. Ich möchte meine Zeit anders investieren. Ich mache immer noch, sagen wir, 5-mal pro Woche Sport. Jetzt im Wahlkampf aber kann ich nur jeden zweiten Tag etwas machen. Für mich ist Sport extrem wichtig für Kreativität. Es ist wie ein Ausgleich, der gut ist für mich. Und das werde ich weiter so beibehalten, weil Fitness für Geist und Körper ist mir extrem wichtig.
Gut, wir kommen jetzt zu der einzigen Frau in der Runde, und zwar zu der Franziska Rieser, die für die Grünen für den Ständerat im Kanton St. Gallen kandidiert. Franziska Rieser ist 28 und seit 6 Jahren im St. Galler Stadtparlament. Sie ist auch Co-Präsidentin der Grünen von der Stadt St. Gallen. Außerdem ist sie Verwaltungsratspräsidentin vom Optikergeschäft von ihrer Familie und doktoriert an der ETH. Frau Rieser, ein grosses Hobby von Ihnen ist auch das Theater. Jetzt, wenn Sie Ständerat, haben Sie nicht schon genug Theater daheim?
Nein, ich glaube, das Theater daheim, da ist etwas, was Spass macht, auf der Bühne zu machen. Und das ist etwas, was primär in der Freizeit stattgefunden hat. Ständerat wäre jetzt ein Schritt, um das politische Paket auch noch ein bisschen mehr im Beruf zu integrieren. Ich würde mich sehr freuen, um auf der ständeratlichen Bühne aufzutreten und dort meine politischen Haltungen dort einzubringen.
Nicht nur die Grünen, sondern auch die Grünliberalen kandidieren das Jahr für den Ständerat im Kanton St. Gallen. Die GLP schickt Pietro Vernazza ins Rennen. Der 63-Jährige ist am Zürichsee aufgewachsen, mittlerweile aber seit über 30 Jahren in der Ostschweiz. Der Vater von 3 Kindern ist Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen und leitet die Abteilung für Infektiologie. Der Pietro Vernazza hat sich vor allem als HIV-Forscher einen Namen gemacht. Politisch ist er aber eher unbekannt. Herr Vernazza, Sie sind ein begeisterter Velofahrer. Ich habe gelesen, dass Sie auch im Wahlkampf viel mit dem Velo unterwegs sind. Wie viele Kilometer haben Sie in der letzten Woche zurückgelegt?
Das ist jetzt spannend. Ich habe ein neues Velo gekauft und der Verkäufer hat mir einen Tachometer drauf tun, damit ich sehe, wie viele Kilometer ich fahre. Und ich habe das eigentlich nicht wollen. Ich fahre eigentlich aus Spass und will ich für sich kommen, aber nicht wegen der Kilometer.
Alles klar, gut. Das sind die 6 Kandidaten, die hier bei uns im Studio sind. Und sie alle haben das gleiche Ziel, und zwar, wenn sie am 20. Oktober in Ständerat gewählt werden. Die Wahlchancen sind aber sehr unterschiedlich. Laut der aktuellen Umfrage vom St. Galler Tagblatt reichen es für keinen der Kandidaten im ersten Wahlgang. Paul Rechsteiner, wir haben es vorher gehört, Sie können sich als SP-Politiker seit 8 Jahren in einem eher konservativen Kanton im Ständerat halten. Unter anderem auch, weil Ihre Konkurrenz in den letzten Jahren bei den Wahlen nicht extrem gross war. Die Bürgerlichen stellen das Jahr aber 2 bekannte Gesichter auf. Laut der Umfrage liegen Sie zum Beispiel nur 4% vor Ihrem SVP-Konkurrent Roland Rino Büchel. Wird das jetzt das mal der härteste Wahlkampf Ihrer Karriere?
Ja, also es ist so, dass ja da nicht anders ist als vor 4 Jahren. Konstellation hat immer 2. Wahlgänge gegeben, eigentlich seit dem Aufstieg von der SVP im Kanton St. Gallen. Und wenn ich mich daran erinnere, wie es 2011 gegen den Toni Brunner war, ist also die Ausgangslage, sagen wir mal, doch sehr anspruchsvoll gewesen damals. Und es ist so, dass wir immer Wahlkämpfe müssen führen müssen. Wir haben jetzt immer gewonnen mit einem guten Team. Und es ist auch klar, dass für die Ständeratswahl zählt natürlich nicht einfach Partei, nicht bloß einfach links, grün. Da würde nicht lange, sondern es braucht natürlich eine breitere Akzeptanz. Und von daher führen wir den Wahlkampf wieder offensiv für die Interessen vom Kanton St. Gallen, wo ja, glaube ich, einiges gelungen ist in den letzten 8 Jahren. Vielleicht eben auch viel mehr als früher. Und mit dem Benny Würth geht es jetzt in veränderter Zusammensetzung weiter. Und die Herausforderungen, gerade auch für die Ostschweiz, sind gross für die nächsten 4 Jahre.
Gehen wir gerade weiter zu Ihrem Ständeratskollegen. Sie, Herr Würth, sind erst vor einem halben Jahr knapp in Ständerat gewählt worden. Ich habe es vorher angesprochen. Und jetzt gibt es schon die nächsten Wahlen. Wenn Sie würden abgewählt werden, wäre das eine von der kürzesten Amtszeiten, die es im Ständerat wahrscheinlich jemals gegeben hat. Wie gross ist Ihre Angst vor diesem Szenario?
Ich glaube, wenn man in Wahlen einsteigt, dann muss man immer mit allen Szenarien rechnen. Und Demokratie muss man dann halt im Ergebnis so annehmen, wie es rauskommt. Und von dem her bleibe ich ruhig, bleibe ich gelassen. Ich habe, ich glaube, eine gute Position, auch wie die Umfragen zeigen. Aber es ist klar, es ist ein harter Wahlkampf. Und es ist für mich natürlich wichtig, dass ich weit über meine Parteigrenzen aus weiterhin kann mobilisieren und so auch einen breiten Rückhalt habe bei den St. Gallerinnen und St. Galler. Und vor dem Hintergrund bin ich zuversichtlich, aber logisch, es wird erst entschieden, wenn die letzte Stimme ausgezählt ist.
Herr Büchel, die St. Galler SVP wagt wieder mal zu kandidieren für den Ständerat. Der Ständeratswahlkampf von der SVP im Kanton St. Gallen ist ja eine Geschichte vom Scheitern. Der Toni Brunner ist 2-mal gescheitert, der Thomas Müller ist gescheitert und zuletzt auch der Mike Egger. Wieso glauben Sie, sind Sie erfolgreicher als Ihre Vorgänger?
Es haben sich alle Kandidaten der Paul Rehrstein hat es gesagt, hat sehr interessante Wahlkämpfe gegeben, wo man auch gesehen hat, welche Partei es für was steht, das bürgerliche oder eher sozialistische, sozialdemokratische, wo der Bürger im Kanton St. Gallen in der grossen Menge vielleicht eher weniger entspricht. Es sind Persönlichkeiten, Personen. Denke jetzt nach 9,5 Jahren zu Bern, Präsident von der Aussenpolitischen Kommission gewesen. Ich rede ein paar Sprachen, hilft sicher auch. Habe einen Rucksack, 54 heute. Ist eine so gute Mischung, finde ich, zwischen der Routine und gleich noch einem Umstand, dass man in diesem Alter noch voll im Saft kann sein. Das finde ich eine recht gute Mischung und das würde mich freuen, dass der Kanton St. Gallen so können zu vertreten zu Bern.
Ein Problem ist ja auch, das hat die Umfrage heute auch gezeigt, dass die SVP eigentlich nur eigene Wähler anlockt. Also, was sie holen, laut dieser Umfrage kaum Wähler bei anderen Parteien. Sind sie vielleicht einfach auch zu extrem mit ihren Positionen für einen Ständerat?
Also, das würde mich jetzt überraschen. Das höre ich erstmal, dass sie extrem sein sollte. Mein Leben redet etwas anderes. Ich habe 20 Länder geschafft auf dieser Welt. Aber da kannst du nicht extrem sein. Du musst mit den Leuten umgehen können. Die Umfrage, die nehme ich zur Kenntnis, ist ja eine sehr ein gutes Resultat, überraschend gut, wie sich das zusammensetzt schlussendlich, wer wo die Stimme gibt oder die zweite Stimme gibt, das wird man dann noch sehen. Aber ich glaube, interessant ist und auch wichtig, ist eine Demokratie, wo es verschiedene Variationen gibt, auf Meinungen, und das tut man jetzt ausmachen, und dann sieht man nachher am 20. Oktober oder vielleicht dann das zweite Mal am 17. November, wie es rauskommt.
Gehen wir weiter zum Marcel Dobler und der FDP. Ihre Partei hat den Sitz von der Karin Keller-Sutter nicht verteidigen und an die CVP verloren. Susanne Vincent-Stauffacher ist bei der Ersatzwahl im Frühling chancenlos geblieben. Jetzt tritt die FDP mit Ihnen an, Herr Dobler. Was glauben Sie, was können Sie besser machen als Susanne Vincent-Stauffacher?
Ja, ich bin seit meinem Studium bin ich Unternehmer, ich bin Familienvater, ich bin seit 4 Jahren Nationalrat und ehemaliger Spitzensportler. Und ich bin zum Beispiel diese Woche, bin ich jeden Morgen 4:30 aufgestanden und 6:15 am Bahnhof gewesen. Ich bin wirklich sehr engagiert, motiviert und wir mobilisieren bis am letzten Tag, am 20. Oktober. Da muss man auch wissen, dass die sogenannte repräsentative Umfrage oder ist natürlich eingeschränkt bei der Leserschaft. Darum hat es eine sehr hohe Toleranz angegeben, muss man einfach wissen, und ich will bis zum Schluss kämpfen und dann schauen wir am 20. Oktober, wie das Resultat ist.
Keine andere Partei profitiert im Moment so fest von der grünen Welle wie überraschenderweise die Grünen. Frau Reiser, trotzdem sind Ihre Wahlchancen eher gering. Sie sind eine junge Politikerin, die sich vor allem in der Stadt St. Gallen einen Namen gemacht hat. Auf kantonaler Ebene sind Sie eher unbekannt. Ist das vielleicht Ihr grösstes Handicap für die Wahl, dass Sie halt eher in der Stadt St. Gallen bekannt sind und nicht auf dem Land?
Ja, ich glaube, in der Stadt St. Gallen habe ich mir in den letzten Jahren durchaus einen guten Namen können machen. Und jetzt haben wir ja auch schon einige Wochen Wahlkampf hinter uns. Und ich habe die Woche auch genutzt, um den Rest vom Kanton können zu bereisen. Ich habe verschiedenste Auftritte gehabt. Wir sind mit Standaktionen auf der Strasse gewesen, sind mit der Bevölkerung in Kontakt getreten. Und ich glaube, das Bild hat sich jetzt von der Stadt können in den Rest vom Kanton ausweiten. Zudem glaube ich, ist es auch, gerade jetzt mit den Grünen wählen, hat sich gezeigt, dass die Demonstrationen, die ja nicht nur in der Stadt stattgefunden haben, die Klimademonstrationen, die auf dem Land durchgeführt worden sind, hat gezeigt, dass überall das Bedürfnis da ist, dass ökologischere Kräfte müssen in die Politik kommen, dass auch das Bedürfnis da ist, dass auch jüngere Leute sollen in Bern politisieren. Und von dem her, glaube ich, kann ich da einige Wählerinnen und Wähler auf dem Land sehr gut abholen.
Auch von der grünen Welle profitieren Sie, Herr Vernazza. Die GLP dürfte bei den Wahlen auch deutlich zulegen. Mit denen hat die GLP jetzt aber einen politisch unerfahrenen Mann aufgestellt. Sie haben nie ein politisches Amt gehabt. Sie sind vor allem bekannt als Arzt. Soll die GLP im Wahlkampf einfach von ihrem berühmten Namen profitieren? Sind Sie sozusagen wie die Wahlkampflocke von Ihrer Partei?
Ich bin ein unbedarfter Politiker, wenig Erfahrung. Man kann das aber auch als Vorteil anschauen. Ich denke, ich bin ein Teil von dem Politklüngel. Ich probiere auch etwas Neues reinzubringen, sei es im Nationalrat oder im Ständerat. Aber mir geht es auch darum, dass wir Fachlichkeit reinbringen. Es sind auch Themen, die mich extrem motivieren. Es sind Gesundheitsthemen, wo ich wirklich sattelfest, glaube ich, bin. Und das Umweltthema, das auch wichtig ist. Warum im Ständerat jetzt noch auch mitmachen? Ich glaube, politische Diskussionen in der Schweiz, die laufen aktiv vor den Wahlen. Und darum habe ich auch gerne, will da mitmachen und die Diskussion anregen. Ich finde es auch wichtig, dass Franziska Rieser als junges Element reinkommt, als Frau, und sagt halt, wir haben Themen, und die Umweltthemen, Klimathemen sind wichtig. Genauso möchte ich die Themen da auch anregen und schauen, dass wir auf dem Fokus bleiben. Wahlchancen, das wissen wir, das muss man jetzt nicht überhöht anschauen. Ja.
Gut. Jetzt kommen wir zum ersten grossen politischen Thema, und zwar zu den Gesundheitskosten. Das ist ja eine der grössten Sorgen der Bevölkerung. Gesundheitskosten steigen immer mehr. Viele Leute haben langsam Mühe, überhaupt noch Krankenkassenprämien zu zahlen. Gerade im Kanton St. Gallen sind Gesundheitskosten auch ein riesiges Thema. Die St. Galler Regierung will in der nächsten Woche ihre Spitalstrategie präsentieren. Auch Spitalschließungen sind möglich. Herr Venazza, Sie als Arzt sind ja vom Fach. Was finden Sie? Müssen früher oder später Spitäler geschlossen werden?
Gut, da gehen wir rein. Kantonale Diskussion rein, und ich habe dort wahrscheinlich ein bisschen mehr Insiderwissen auch für die Botschaft, die jetzt nächste Woche kommt. Aber ich bin klar der Meinung, dass wir zu viele Spitäler haben in St. Gallen, und ich bin auch dezidiert der Meinung, dass wir deutlich weniger haben müssen. 4 Spitäler, das ist das, was Berechnungen zeigen, wäre vernünftig, wäre gut. Im Moment zahlen wir jedes Jahr 50 Millionen drauf. Und ich glaube, wir sollten das nicht machen. Wir sollten dort wirklich einen Hebel ansetzen und die Spitalplanung anpacken und wirklich nicht mehr die 9 verschiedenen Spitäler mit Bettenstationen 24 Stunden. Das ist nicht tragbar.
Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Rechsteiner? Grundsätzlich Spitalschließung, jetzt vielleicht nicht nur im Kanton St. Gallen, aber ist das eine Lösung, einfach auch, um die Gesundheitskosten senken oder halt schauen, dass die nicht weiter in die Höhe steigen?
Ja gut, also wenn wir auf Kostenblöcke anschauen, den ganzen zentralen Teil sind Medikamentenkosten, die halt wahnsinnig hoch sind bei uns in der Schweiz, wo man sehr viel könnte, müsste machen. Insgesamt meine ich jetzt vielleicht auch ein bisschen als Gegenpol vielleicht jetzt zu vorher, würde ich sagen, wir haben hohes Interesse, dass wir ein gutes öffentliches Gesundheitswesen haben in der Schweiz. Es ist nichts gewonnen, wenn man ein Spital zutut und nachher ein Privatspital dort einfach die Leistungen erbringt, und wir müssen es trotzdem zahlen. Es kommt noch viel teurer. Also je mehr Privatspitäler, desto teurer. Ein gutes öffentliches Gesundheitswesen ist sehr viel wert. Wir haben sicher auf kantonaler Ebene, wir haben da überkantonal grosse Aufgaben auf kantonaler Ebene. Gerade die Ostschweiz ist ja da dafür eigentlich ein Paradefall, wo auch mal national wird man schauen in den nächsten 4 Jahren. Gibt es einen Hebel neu, jetzt nicht bloß für die Spitzenmedizin, sondern überhaupt für überkantonale Spitalplanung? Wir wären in der Ostschweiz auf engem Raum, ganz nah beieinander, hätten da grosses Potenzial können, Synergien zu nutzen. Aber ein Hauptpunkt bei mir ist natürlich sicher, da wo man sich im Portemonnaie niederschlägt, Krankenkassenprämien, wo wir einfach das Unding haben in der Schweiz, dass jemand, der Hunderttausende Millionen verdient, für den machen Krankenkassenprämien einfach etwas hinter dem Komma aus, hingegen für viele Haushalte ist es inzwischen bis zu 20%.
Aber später braucht es weniger Spitäler.
Also man braucht sicher eine Konzentration und eine intelligente den Organisation von den Leistungen, also dort, wo jetzt akute Versorgung, Chirurgie und so weiter, da braucht es eine Konzentration. Man muss sicher, und da ist der Kanton vor allem auch gefragt, denn was jetzt den Kanton St. Gallen betrifft, intelligente Versorgung auch können gewährleisten in den Regionen. Da spielt jetzt für die Grundversorgung die Hausarztdienst mit auch eine Rolle, damit man da eine gute, qualitativ gute, hochwertige Versorgung haben für die Bevölkerung. Das wird auch geschätzt. Okay. Das Problem bei unserer Versorgung ist stärker Prämienbelastung, um das nochmal zu unterstreichen. Für die Haushalte, die Versorgung selber ist insgesamt, bei allem, was man jetzt besser machen kann, in der Schweiz doch auf einem relativ hohen Niveau.
Fragen wir doch gerade den Mann, der eigentlich in dieser ganzen Spitalstrategie auch involviert ist, Herr Würth. Ja, im Kanton St. Gallen, ich nehme noch über die Spitalstrategie, dürfen Sie noch nichts sagen, aber ja, Spitalschliessungen, braucht es das früher oder später in der Schweiz, jetzt nicht nur im Kanton St. Gallen?
Ich glaube, alle Kantone in der Schweiz sind mit dem Problem betroffen, und es ist klar, Spitalschliessungen sind kein Tabu. Wieso haben wir die Problematik? Es ist natürlich vor allem darum, weil man heute medizinisch immer viel mehr ambulant machen kann, als das, was man früher stationär können machen. Das ist ein technologischen, medizinischen Trend zum einen, und zum anderen hat man den Trend auch noch ein bisschen verstärkt, indem man auf Bundesebene gesagt hat, die und die Leistungen sind inskünftig im Grundsatz ambulant zu bringen. Und das hat natürlich auf Kosten eine Auswirkung, weil ambulante Behandlungen sind natürlich im Prinzip günstiger als stationäre. Und das hat insbesondere natürlich auch eine Auswirkung auf die Strukturen. Also es braucht nicht mehr so viel stationäre Kapazitäten, so viel stationäre Strukturen. Und darum braucht es da eine Bereinigung, nicht nur im Kanton St. Gallen, sondern auch in anderen Kantonen von der Ostschweiz. Das ist völlig klar. Die Regierung wird Ende Oktober die Strategie vorstellen, die Vernehmlassung geben. Dann wird es sicher nochmal kontroverse Diskussionen geben. Und dann wird man im nächsten Jahr die Entscheidungen müssen im Kantonsrat, allenfalls auch über Volksabstimmungen, herbeiführen.
Vielleicht rasch. Herr Dobler, nur noch ganz rasch, nachher Herr Vernazza. Was wäre Ihr Ansatz, um eben die Gesundheitskosten zu senken? Ein Riesenproblem in der Schweiz?
Also zuerst schnell kantonal, oder? Es ist gesagt worden, wir haben einen Verlust von 50 Millionen, der sich abzeichnet. Und da gibt es drei Ansatzpunkte jetzt im Kanton. Oder einerseits können mal die Spitäler selber über den Verwaltungsrat sparen. Da ist aber nicht so viel möglich, das muss man wissen. Dann ist es sicher so, dass auch der Kanton muss sich finanziell stärker beteiligen. Und das Letzte ist eben, was auch schon genannt wurde, ist die Leistungsdiskussion. Das heisst, wenn man im Spital weniger Möglichkeiten anbietet, dann kann das Kosten reduzieren und fördert sogar die Qualität, weil wenn ein anderes Spital spezialisiert in diesem Thema ist, dann gibt es dort mehr Operationen im gleichen Bereich. Das ist zum Kanton. Und schweizweit ist es so, dass seit 2004 bis heute sind eigentlich Prämien um 50% gestiegen. Die Franchisen sind aber immer gleich gewesen. Und bei den Prämien ist es so, das zahlt man ja, das ist wie eine Verteilung sozial über alle Gesundheitskosten. Und Franchisen ist etwas, wo man einen Beitrag leistet an seine persönlichen Gesundheitskosten. Und dass das eigentlich funktioniert und einen Einfluss hat, muss das eine Abhängigkeit haben. Und darum ist es nötig, dass die Franchisen moderat erhöht werden. Und es findet im Moment das Wettrüsten in der Schweiz statt. Es gibt über 70 Spitalprojekte, wo Spitäler gebaut werden, obwohl man eigentlich jetzt schon zu viele Betten hat. Das ist das Problem. In Rapperswil-Jona ist gerade bei mir in der Nähe drei Spitäler und da ist das überregionale Zusammenarbeit wichtig.
Vielleicht, Herr Vernazza, Sie hatten noch eine rasche Reaktion auf das,
was Sie gesagt haben. Nur ganz kurz bleiben, wenn ich würde. Ambulant statt stationär, das ist ein kleiner Teil, wo wir jetzt dort noch etwas haben. Aber was wir sehen in der ganzen Medizin und auch der meiste Teil von der Chirurgie, ist das irrelevant. Also es ist ein kleiner... Wenn man es vergleicht mit den anderen Elementen, die wir genannt haben, und das Spital schliessen oder so.
Gut. Ja. Aber vielleicht Herr Rechstein, Sie haben, glaube ich, eine Reaktion
auf Herrn Dobler gesagt. Ja, vor allem auf Herrn Dobler habe ich auch schon reagieren. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo natürlich doch eine entscheidende Weichenstellung ist. Er fordert höhere Franchise. Und wir sind in der Schweiz das Land, wo im europäischen Vergleich mit Abstand am meisten über Krankenkassenprämien rausgenommen, aus dem Sack gezahlt werden. Selbstbehaltfranchise, ein Teil von der Leistungen, die man gerade selber zahlen, Zahnarzt. Also der Zähne sind bei uns ja nicht ein Teil vom krankenversicherten Körper in der Schweiz. Es gibt dann weitere Taxen, die noch dazukommen und in dieser Situation die Haushalte noch mehr belasten. Das ist einfach antisozial. Das ist darum auch so gewesen, dass dann im Parlament so einen Vorschlag, Franchisen aufzutun, ist ja klar gescheitert. Ich bin der Meinung, man muss die Belastung der Haushalte, muss man sozialer machen, muss man ausgleichen, aber es mag nicht noch mehr leiden über Überwälzung von Kosten auf gut. Die Einzelnen.
Würde ich noch ganz rasch den Herrn Büchel gerne rasch in die Diskussion reinnehmen. Noch gerade noch Frau Reiser. Können Sie vielleicht rasch sagen, was wäre Ihr Lösungsansatz in dieser ganzen Geschichte mit steigenden Gesundheit?
Ja, es braucht ein Umdenken. Jetzt sind wir ziemlich stark auf den Kanton konzentriert gewesen. Da können wir in Bern oben nicht wirklich regeln. Es braucht ein Umdenken. Es ist, wir haben heute, und das kann der Herr Vernazza sicher auch bestätigen, wir haben mindestens 20% von der Leistungen, die völlig überflüssig sind. Also Medikamente, die verschrieben werden, Operationen, die gemacht werden, wirklich absolut überflüssig. Wir haben heute eine Anspruchshaltung von Leuten, wo wenn der eine Tochter sagt, du bist nicht krank, sucht der zweite, dritte und der vierte auf, bis dann irgendeiner mal sagt, du bist krank. Aber da müssen wir einfach uns bewusst sein, Kosten treiben und mehr Menschen. Und beim Ansatz von Marcel Dobler, mit der Franchise. Ich glaube tatsächlich, bei der unteren wäre ich auch vorsichtig, wenn ich ähnlich wie der Paul Rechsteiner würde sie nicht angreifen, obwohl es zum Teil symbolisch ist. Ich weiß nicht, bei 50 Nötchen mir wirklich so viel ausmachen, aber ich bin auch einverstanden, würde ich nicht angreifen. Aber warum nicht bei denen, die gut verdienen, da kann man 5'000 Franken nehmen, da kann man Prämien abtun und dann sagt einer, ich habe die 5'000 Franken, die viel Geld hat, ich kann mir das leisten und geht dann nicht nachher stark belasten.
Ich kann schon Reiser, Franchise, sollte man die antasten oder nicht? Was ist da Ihre Meinung?
Nein, ich denke, Franchise zu erhöhen wäre definitiv der falsche Weg. Es ist vorhin schon angedeutet worden, das grosse Problem bei dem Gesundheitssystem, das wir haben, das sicher ein gutes Gesundheitssystem ist, ist, dass die Kosten über die Prämie zu stark bei den Haushalten liegen. Momentan gibt es Familien, die bis 20% vom Haushaltsbudget für die Prämie aufwenden müssen. Und das ist so nicht zumutbar. Darum braucht es jetzt als erstes einmal zusätzliche Finanzmittel für die Prämienvergünstigungen, dass die Haushalte können entlastet werden. Da muss man schon sehen, da ist in den letzten Jahren auf kantonaler Ebene auch sehr viel gespart worden in dem Bereich. Da braucht es jetzt eine Korrektur von dieser Abbaudynamik. Und dann in einem zweiten Schritt braucht es längerfristig aber auch Kostensenkungsmassnahmen. Ich denke, da ist ein ganz wichtiges Stichwort, das schon gefallen ist, sind effektiv die Medikamentenpreise, die man angehen muss. Da kann die Pharmaindustrie aktuell sehr, sehr hohe Preise einfordern, die ohne Hinterfragen dann auch so bezahlt werden. Die Pharmaindustrie ist immer noch nicht bereit, um wirklich aufzuzeigen, ob sie so viel Geld für die Entwicklung von diesen Medikamenten effektiv ausgeben. Wir haben gesehen, in den USA werden bereits 60% der Medikamente werden nicht von der Pharma entwickelt, sondern von den Universitäten, primär mit öffentlichen Geldern. Ich kann davon ausgehen, dass auch in der Schweiz ein Trend in die Richtung geht. Ich glaube, da braucht es mehr Transparenz, auch wenn die Pharma-Lobby sehr gut in Bern vernetzt ist.
Mhm. Pharma ist ein Problem, Herr Dobler?
Was ich auch noch sagen ist, oder, es braucht einfach Anreizsystem, dass, eine Abhängigkeit gibt vom eigenen Verhalten zu, der Dienstleistung, die man bezieht. Ein gutes Beispiel ist, dass einfach bei den Spitälern, einfach alle Leute 24 Stunden reinlaufen mit einer Grippe, mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und, die Spitäler, das gibt dort einfach massive Mehrkosten. Und dort gibt es so Anreizsysteme, wo zum Beispiel 50 Franken, dass man dort, wenn man im Spital so einen Hausarztbesuch macht, dass man 50 Franken muss zahlen, um das wegzubringen. Weil gerade wenn man in einem Unispital schaut, dort hat es extrem viele Leute, die Dienstleistungen eigentlich beziehen. Das verursacht Kosten.
Das ist der Herr Würth, nachher der Vernazza und dann müssen wir den Gesundheitskosten wieder hinter uns lassen.
Ich glaube, wir müssen wirklich die grossen Themen anschauen bei dem Gesundheitswesen und nicht jetzt im Mikromanagement sich aufhalten. Oder? Wir haben im internationalen Vergleich höhere Kosten. Ich glaube, das ist völlig unbestritten, das ist völlig klar. Und das hat verschiedene Gründe. Und einer, da muss ich schon nochmal den Punkt aufnehmen, oder? Wir haben eine relativ hohe Quote von stationären Leistungen. Also in anderen Ländern wird viel mehr ambulant gemacht, als wir stationär machen. Und das ist natürlich ein Teil von der Entwicklung, da muss ich nochmal Pietro Vernazza ein bisschen korrigieren. Und das Zweite, was man natürlich auch mal sehen, die stationären Leistungen, was man früher noch in 5 Tagen können machen, Behandlungen, oder? Kann man heute vielleicht in 2 oder 3 Tagen machen. Das heisst, mit anderen Worten, dass natürlich die Aufenthaltsdauer der Leute in den Spitälern geht tendenziell retour. Da sieht man an der Entwicklung der Pflegetage, oder? Wo tendenziell retour gehen. Und da ist natürlich der klare Hinweis, dass wir ein Thema haben in den Strukturen, oder? In den Kapazitäten. Und darum wird man in allen Kantonen die Strukturen müssen anpassen. Bund. Es ist natürlich nicht so, dass Bern da keine Rolle spielt, oder? Bern spielt sehr eine zentrale Rolle, und zwar dort, wo es um Tarife geht, oder? Der Tarifeingriff im ambulanten Bereich von Malenversen ist natürlich einer der ganz entscheidenden Treiber auch gewesen, dass sich da nochmal Bewegungen ergibt. Der Tarifeingriff wird natürlich in der Branche kritisch angeschaut. Mhm. Ich muss sagen, aus Sicht von der Kostenentwicklung, ist die Entscheidung eigentlich richtig gewesen.
Lassen wir erst Hervé Nazza auf das reagieren.
Ich möchte nur nicht, dass wir an diesen kleinen Sachen wie 50 Franken für einen Notfall oder für eine Franchise jetzt anfangen zu schrübeln und diskutieren. Die grossen Kosten, die passieren in den letzten 6 bis 9 Monaten vom Leben. Und das hat nichts mit all dem zu tun, was jetzt da genannt wurde. Dort ist Pharma ein grosser Treiber und das muss man ganz gut anschauen. Und ich glaube, ich habe auch Erfahrung mit Medikamente umstellen auf Generika und ich werde behindert von der Pharma und sie tun auch gegenüber bei meinen Kollegen mich behindern, dass auch unsere Arbeit, die wir publizieren, publiziert wird. Das ist ein System, das nicht will, dass man günstige Medizin macht. Und dort sehe ich riesige Sachen. Wir haben eine Therapie entwickelt, wo man jedes Jahr 50 Millionen Franken sparen könnte. Das wird behindert von der Pharmaindustrie.
Gut. Mhm. Gesundheitskosten lassen wir jetzt hinter uns, aus Zeitgründen. Zur Auflockerung gibt es jetzt eine Runde Kurzfragen. Sie können das wahrscheinlich. Bitte antworten Sie jeweils nur mit Ja oder Nein. Wir machen immer die gleiche Reihenfolge. Wir fangen an beim Herrn Rechsteiner, gehen weiter zum Herrn Würth, bis wir dann schliesslich beim Herrn Vernatzen sind. Und eben jeweils nur mit Ja oder Nein. Erste Frage. Braucht es Rentenalter 65 für Frauen?
Nein.
Ja.
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 Nein.
Ja.
Braucht es Ehe für alle in der Schweiz?
Ja.
Ja, mit einer klaren roten Linie im Bereich der Fortpflanzung.
Nein.
Ja.
Unbedingt.
Ja.
Dann Rahmenabkommen mit der EU, so wie es im Moment vorliegt?
Nein.
Nein.
Auf keinen Fall.
Nein.
Nein.
Ich sage nein, aber es ist auch nicht zur Diskussion.
Und strengere Frauenquote in der Wirtschaft?
Ja.
Nein, so wie wir es jetzt beschlossen haben im Rat, ist okay.
Da, wo im Rat beschlossen worden ist, geht schon zu weit.
Nein.
Ja.
Würdest du befürworten?
Gut. Und mit dieser letzten Kurzfrage kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Es ist das Jahr vom Frauenstreik. Tausende Frauen sind im Sommer im ganzen Land auf die Strasse gegangen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Sie fordern Lohngleichheit und bessere Vertretung in Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Auch in der Politik sind Frauen klar in der Minderheit. Wir sehen es jetzt auch hier in dieser Runde. Franziska Rieser, Sie sind die einzige Frau, die bei der St. Galler Ständeratswahl antritt. Ist das aus Ihrer Sicht ein Armutszeugnis?
Zumindest für den Kanton, vielleicht ein bisschen. Es hätte mich natürlich schon sehr gefreut, wenn auch von anderen Parteien noch Kandidatinnen portiert worden wären. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen. Es ist sehr wichtig, dass mehr Frauen in Entscheidungsgremien sind und dass eben auch mehr Frauen in der Politik drin sind. Zum einen, um effektiv die internen Strukturen zu verändern, zum anderen Diskussionskulturen einzuführen, vor allem aber auch, um als Vorbilder fungieren, für das dann in der nächsten Generation, dass man dann eben keine Quote mehr braucht, sondern dass es dann selbstverständlich ist, dass wir eine 50-50-Vertretung von Frauen und Männern haben.
Herr Rechsteiner, Sie sind 67. Wäre es das Jahr eigentlich nicht an der Zeit gewesen, dass Sie vielleicht in einer jüngeren Frau Platz machen für die Ständeratswahl?
Schauen Sie, ich bin von der linksgrünen Seite, glaube ich, sehr getragen. Und was jetzt Lesbe anbelangt, ist es so, dass ja die beiden Nationalrätinnen sind beides Frauen. Und die nationale Delegation, die aus drei besteht, das sind zwei Frauen, ein Mann. In dem sind, glaube ich, SP und Grüne stehen, was Frauenförderung und Position von Frauen in den Entscheidungsgremien bedeutet, sehr gut da. Und meinte, dass das natürlich auch auf nationaler Ebene muss weitergehen. Auch im Parlament hat sich stark verändert in den letzten Jahrzehnten, aber es muss weiter gefördert werden, die Beteiligung von Frauen.
Und bei Ihnen, Herr Dobler, Ihre Partei hat ja mit Karin Keller-Sutter eben eine Frau eigentlich verloren im Ständerat. Wieso hat die FDP jetzt nicht wieder eine Frau aufgestellt? Bei den letzten Wahlen haben Sie auch Susanne Vincent-Steiner
aufgestellt. Also, der Herr Rechsteiner hat es richtig gesagt. Es ist wichtig, dass man Frauen aktiv fördert. Ich meine, bei der FDP jetzt auf der Liste haben wir zwei Frauen mit der Karin Weigelt und der Susanne Vincent so an Top-Position. Das haben andere nicht. Haben wir aktiv gefördert. Selber in den Firmen habe ich immer Frauen, wenn es gleich gut war, habe ich immer die Frauen vorgezogen. Also ich finde, es ist eine zentrale Aufgabe von den Firmen und allen, dass man das macht. Es ist aber, ich bin gegen staatliche Quoten, ein kurzes Beispiel. Wenn man natürlich in einer Firma zuhause ist, wo in einer Branche ist, wo 5% Frauenanteil ist und man dann vorschreibt, dass irgendwie 30% oder 50% Frauen müssen sein, ist das halt wirklich eine Benachteiligung vom Mann und man hat die gar nicht zur Auswahl. Also dem muss man einfach wirklich Rechnung tragen und es ist in unserer aller Verantwortung, das zu fördern.
Herr Büchel, was finden Sie, was muss in der Schweiz noch passieren, dass die Gleichberechtigung von Frau und Mann vorwärts geht? Muss überhaupt etwas passieren?
Es ist ja in der Schweiz wie kein Land so, dass Frauen tatsächlich gleichberechtigt sind. Also viele haben es theoretisch, haben sie den Gesetz hin, aber es wird nicht gelebt. Wenn wir jetzt unsere Liste anschauen, wir haben tatsächlich von 12 3 Frauen, aber 3 Top-Frauen. Und das nützt mehr, als irgendwelche Quotenplätze zu machen oder Quotenplätze in Verwaltungsräten. Das ist immer lustig, man will ja nur in den Top-Positionen, wo man mit wenig Tun viel Geld verdient, da sollten dann Frauen Quoten haben. Und jede Frau, die in starken Positionen ist, wir haben es gesagt, sei es die Bundesrätin, in der Wirtschaft, in der Kunst, im Sport, die sind es durch Leistung. Und ich will nicht, dass nachher die guten Frauen quasi den Ruf haben, oh, du bist ja auch Quotenfrau. Von dem her finde ich das völlig daneben, wenn man mit Quoten arbeitet und nicht mit Qualität.
Quoten, Frau Reiser, ist das falsch ein Instrument?
Also ich würde nur ganz schnell reagieren auf den Herrn Büchel. Also wenn es bisher den Männern erlaubt gewesen sei, um in Verwaltungsräten nichts zu machen oder wenig machen und viel verdienen, dann hätte ich nichts dagegen, wenn auch die eine oder die andere Frau noch von dem dürfte profitieren. Nein, ich glaube, Quote, das ist ein notwendiges Instrument. Aktuell, es ist ein Übergangsinstrument. Wie gesagt, die Idee wäre, dass dann in der nächsten Generation das dann nicht mehr notwendig ist, weil es dann eben keine Branche mehr gibt, wo effektiv nur noch 10-15% Frauen haben, dass es selbstverständlich ist, dass man 50-50er-Liste macht für den Nationalrat und eben nicht 2 oder 3 gute Frauen auf der Liste hat, sondern mindestens 6 im Kanton St. Gallen. Darum glaube ich, ist die Quote ein richtiges und ein wichtiges Instrument, bis wir diesen Schritt erreicht haben.
Herr Würth, Sie haben vorhin gesagt, keine strengere Quote in der Wirtschaft. Wäre das nicht auch ein Schritt Richtung Gleichstellung? Ist das der falsche Schritt?
Nein, ich bin für die Lösung, die jetzt das Parlament beschlossen hat, dass man die Geschlechterrichtwerte im Gesetz verankert hat und so auch die Unternehmen wirklich nochmal animiert und motiviert, die Frauenförderung ernst zu nehmen. Aber es gibt natürlich, da muss man auch sehen, es gibt Branchen, wo man nach wie vor relativ einen tiefen Frauenanteil hat, wo man einfach nicht die Ziele so schnell erreichen können. Und darum ist eigentlich jetzt eben der Gesetzesentwurf, so wie er da liegt, eben eigentlich noch tauglich, weil er auch die nötige Flexibilität schaffen tut. Also ich glaube, man hat da einen guten Ausgleich gefunden zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Bedürfnissen der Gesellschaft, wo sicher in die Richtung gehen muss, dass man einen höheren Anteil der Frauen in Führungspositionen generell hat.
Herr Vernazza, die GLP hat auch keine Frau aufgestellt für die Ständeratswahl. Ist die Gleichstellung von Mann und Frau aus Ihrer Sicht kein Problem?
Wohl, es ist ein Problem. Und ich gebe den Herren Dobler und Nino Büchel recht, dass es natürlich blöd ist, dass es das braucht. Aber ich gebe der Franziska umso mehr recht, dass es die Quote braucht, damit wir das Ziel mal erreichen. Und darum da habe ich schon das Gefühl, wir sind schon im Hintertreffen, wir sollten mal ein bisschen Gas geben. Und darum finde ich jetzt die Lösung, die man anstrebt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber tatsächlich, wir sollten dafür schauen, dass Frauen bessere Positionen bekommen. Und ich sehe das auch bei uns in unserer Klinik. Frauen machen Top-Arbeit und in vielen Bereichen haben sie einfach auch Qualitäten, die uns gut tun. Und darum fördere ich das sehr gerne.
Frau Riesen?
Die Quote ist da sicher, wie gesagt, ein richtiges Instrument, aber es braucht auch noch andere Massnahmen, dass überhaupt an den Punkt kommt, dass genug Frauen im Job drin bleiben. Mhm. Stichwort Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Ich glaube, das ist etwas, wo wir auf allen Ebenen, aber gerade auch auf nationaler Ebene gefordert sind, dass da mehr bezahlbare Krippenplätze können zur Verfügung gestellt werden. Wir haben jetzt gehört, mit einem Vaterschaftsurlaub ist ein erstes kleines Zeichen gesetzt worden. Da muss es auf jeden Fall noch weitergehen. Ausweitung auf Elternzeit, dass es eben zum einen für die Eltern mehr Spielraum gibt, um können zu entscheiden, wer das Familienarbeit daheim übernimmt. Und zum anderen auch von Seite von Arbeitgeber weniger Rolle spielt, ob man eine junge Frau oder einen jungen Mann einstellen würde, weil beide im Fall, dass sie älter werden, dann ein paar Wochen oder ein paar Monate würden ausfallen.
Herr Büchel, Elternzeit, Sie lachen, das ist, glaube ich, nicht so Ihre Idee.
Ja, es ist, wir müssen schauen, dass wir die Sozialwerke, die wir haben, anfangen, sichern. Und das ist ja genug grosse Aufgabe. Und jetzt nicht anfangen, Hunderte von Millionen, Schluss geht es in Milliarden, was Frau Reiser wette, die Arbeit neu, um das teurer zu machen. Und wir müssen einfach realistisch bleiben. Und wir müssen ja nicht Chancen quasi auf beiden verschlechtern. Nehmen wir einen kleineren Betrieb, wo, es ist nicht einmal nur, die 2 Wochen, also das, was das kostet, wenn die Person weg ist, sondern es ist auch, wie kann man jemanden ersetzen zusätzlich? Das sind unglaubliche auch administrative Aufwände, wo vielleicht jemand nicht bewusst ist, der nicht ganz in der Wirtschaft einsteht. Aber dass man im täglichen Leben ist das unglaublich schwierig. Und da muss man auch vernünftig sein. Und wenn jemand gut ist, jede Unternehmung soll das können selber regeln. Also wenn du ein guter Arbeitgeber bist, dann musst du halt mehr bieten, um die guten Leute anzuziehen. Bitte nicht den Staat für das einsetzen.
Keine ältere Zeit, Herr Rechsteiner, was ist eure Meinung?
Ich glaube, wir sind in der Schweiz ja noch in all diesen Fragen ein bisschen im Entwicklungsstadium sind. So kleine Schritte sind jetzt passiert. Auch Anschubfinanzierung bei den Kinderbetreuungseinrichtungen. Aber ist so natürlich, wenn man es richtig denkt, muss man sagen, es müsste ein Anspruch sein, wie gratis Volksschule, gratis Kindergärten, müssen auch Kinderbetreuungseinrichtungen müssten einfach als Servicepublik zur Verfügung stehen. Es würde aufgehen, wirtschaftlich, auch gesamtgesellschaftlich. Es ist nicht gratis, logisch, aber es führt zu einer realen Gleichstellung, weil dann klar ist, in den Ländern, die das kennen, wo halt dann keine finanzielle Hürde bestehen, für die Erwerbstätigkeit von beiden und auch die Erziehungsarbeit, Betreuungsarbeit kann aufteilt werden, gerechter. Die fahren gut damit. Ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit von Weichenstellungen. Fangen bei der Klimapolitik an, wie geht weiter bei der Sozialpolitik. Wir müssen uns, wenn wir wollen, die Weichen so stellen, dass die künftigen Generationen dann eigentlich so eine Gesellschaft vorfinden, wo Chancen für alle bestehen, inklusive für Frau und Mann gleichgestellt, dem müssen wir an solche Varianten denken. Und da sind wir einfach noch weit, weit hinten rein und haben aber eine grosse Chance, jetzt vorwärts zu gehen in den nächsten 4 Jahren.
Er wird in den nächsten 4 Jahren Elternzeit einführen?
Ich glaube, wir müssen schon auch genau anschauen beim Ausbau vom Sozialstaat, neben dem Modell zahlen. Und die Belastung von der Wirtschaft und von den Bürgerinnen und Bürgern ist hoch. Und vor dem Hintergrund muss man sich schon bewusst sein, was sind die richtigen Schritte, die auch finanzierbar sind. Ich glaube, es ist klar, die Vereinbarkeit von Beruf und Familien ist absolut entscheidend, nicht nur aus politisch-gesellschaftlicher Sicht, sondern auch rein wirtschaftlich. Die Unternehmen, die immer stärker auch die Fachkräfteproblematik haben, tun im eigenen Interesse gescheite Arbeitszeitmodelle anbieten, tun im eigenen Interesse dafür schauen, dass Frauen, die Kinder bekommen, nach einer bestimmten Zeit wieder einsteigen können. Und ich glaube, in dieser Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen würde noch ein grosses Potenzial liegen. Ich glaube auch im Ausbau von der Kita, von den Kinderbetreuungsplätzen würde ein grosses Potenzial liegen, nach wie vor. Dort bin ich nicht der Meinung, dass man einfach alles gratis zur Verfügung stellen soll. Ich meine, die Leute, die es vermögen, die sollen auch ihren Beitrag leisten für den Servicepublik. Das scheint mir völlig klar zu sein. Aber die öffentliche Hand hat in den letzten Jahren namhaft das Engagement ausgebaut. Gemeinden, Kanton und der Bund. Aber wenn ich die Tarife anschauen tue, jetzt gerade auch mit im grenznahen Ausland, beispielsweise Vorarlberg, dann sehe ich natürlich schon, dass wir nach wie vor relativ teure Kitas haben. Und da sind vor allem auch Gemeinden, jetzt auch Kanton St. Gallen. Nächstes Jahr werden wir 5 Millionen Franken in die Verbilligung von der Arbeits-, von der Kita-Plätze investieren, dass so die Tarife oben abkommen. Gut. Aber die Tarife sollen weiterhin sozial gerecht ausgestaltet sein. Die es vermögen. Meine Kinder sind auch in der Kita gesehen. Es ist selbstverständlich gewesen, dass man da auch einen Beitrag hat müssen zahlen.
Noch rasch, Herr Dobler, was halten Sie von Elternzeit?
Also das Problem ist jetzt, dass der Ausbau, der kostet ja 230 Millionen. Und ich habe selber 2 Kinder und ich sehe, wie mühsam das zu koordinieren ist oder eben, dass auch über den Mittag die Kinder nicht kannst, betreut wirklich abgeben. In Oberschwil-Jona. Es gibt wirklich einen Handlungsbedarf. Die Frage ist jetzt, wie tut man die 230 Millionen möglichst nachhaltig und im Sinn von Vereinbarkeit von Beruf und Familie investieren. Und auch der Bundesrat ist zum Schluss gekommen, dass das eben nicht der richtige Weg ist und dass es andere Sachen gibt, die man vorher müsste machen. Und darum finde ich auch, dass man sollte, das Geld anders investieren.
Okay. Das nächste Thema ist das Thema der Stunde. Sie wissen wahrscheinlich alle, was jetzt kommt, und zwar der Klimawandel. Seit Monaten gehen immer wieder junge Leute auf die Strasse und fordern von der Politik Massnahmen, um den Klimawandel zu stoppen. Bewegung Fridays for Future hat schon einiges erreicht. Verschiedene Parlamente haben zum Beispiel den Klimanotstand ausgerufen. Und auch die einzelnen Parteien haben erkannt, dass Klimawandel das Thema ist. Zum Beispiel auch die FDP. Die Freisinnigen geben sich im Wahlkampf plötzlich als grüne Partei aus. Herr Dobler, was halten Sie vom grünen Kurs, den Ihre Partei jetzt eingeschlagen hat?
Es war ja so gewesen, dass nachdem das CO2-Gesetz abgelehnt worden ist, haben wir unmittelbar nachher Zugeständnis gemacht, weil wir die Notwendigkeit von so einem CO2-Gesetz sehen, oder? Zum Beispiel Inland, Inlandziel. Und nachher haben wir das ganz normal, demokratisch, innerhalb von unserer Partei, haben wir ein Positionspapier erarbeitet, wo jetzt die neuen Punkte beinhaltet. Und jetzt im Ständerat wird das Gesetz umgesetzt und ja, eben, also wenn man alte Positionspapiere von der FDP...
Dem Kurs für Ihre
Partei. Nein, also ich meine, man muss einzelne Positionen anschauen. Also wenn man jetzt den Vorschlag vom Ständerat sieht, da geht man in gewissen Bereichen zu weit, oder? Man hat dort 500 Franken Abgabe auf Abflüge, Inlandflüge beschlossen, wo einfach eine Schliessung vom Flughafen Alter rein ist. Da ist sicher ein Fehler passiert, den wir im Nationalrat korrigieren müssen. Es ist ja so, dass die Erdölpreise, die jetzt bis zu 30% erhöht werden, die vom Vermieter einfach am Mieter weitergegeben werden und die Heizkosten bei Erdölheizungen wird um 30% verteuern. Das sind nicht gute Lösungen. Und dort muss man halt schauen, wo die Prozentsätze nachher zu liegen kommen. Also es gibt wirklich im Nationalrat nach diesem Vorschlag noch etwas zu verbessern. Aber die Stossrichtung unterstütze ich. Und das werden wir dann sehen bei der nächsten Session.
Herr Büchel, Ihre Partei, die SVP, verschließt sich ja im Thema Klimawandel eigentlich komplett. Die SVP will gar nichts wissen von schnellen Massnahmen gegen den Klimawandel. Politisieren Sie so nicht einfach komplett am Wähler vorbei?
Also wenn ich jetzt zuhöre, was gesagt wird, dann muss ich sagen, die SVP ist die letzte Partei, die Vernunft noch wirklich mit einem grossen V schreibt. Wir reden von CO2-Ausstoss. Ein Tausendstel vom ganzen CO2-Ausstoss passiert in der Schweiz vom Menschengemachten. Und das ist ja bei weitem der kleine Teil aus der Natur, der von der Natur her passiert. Also wir müssen nicht das Gefühl haben, wir können die Welt retten und verändern, indem wir das Benzin um 12 Rappen Ständerat beschlossen, verteuere das Heizöl um 29 Rappen und der ziemlich unglaubliche Irrsinn von 500 Franken für jeden Flug, der weggeht, das spielt wahrscheinlich eine grosse Rolle bei einem grossen Flüger mit 100, 200 Leuten drin. Ich komme aus dem Rheintal, man hat immer gesagt, es ist ein grosser Vorteil, gerade für die Wirtschaft, die bei uns ja sehr stark ist, die Industrie sehr stark ist, wenn da Leute eben vielleicht mal die Möglichkeit haben, mit dem Flieger zu gehen. Also jeder Flug von einem kleinen Privatflug oder also Geschäfts- oder Privatflug so verteuert, dann ist dann völlige Unvernunft passiert im Ständerat und ich kann wirklich nicht begreifen, dass meine zwei Kollegen zu Bern, der Benny Würth und der Paul Rechsteiner, dem zugestimmt haben.
Gut, Sie sprechen Sie gerade an, dann gehen wir doch gerade auf diese Seite. Herr Würth, wieso haben Sie dem zugestimmt?
Gut, das, was jetzt hier angesprochen worden ist, ist nicht die matchentscheidende Frage in dem CO2-Gesetz, oder? Es ist ein Thema, das den Flughafen Alter betrifft. Das ist viel wichtiger als das Thema Flugsicherungskosten. Das ist viel zentraler für den Flugplatz Alter. Und es ist darum gegangen, dass die Privatflügerei, wenn man schon für Bürgerinnen und Bürger Flugticketabgabe einführt, dort auch gleich behandelt wird oder mitziehen muss. Das ist so gesehen ein Platzhalter, wo natürlich jetzt im Nationalrat noch im Einzelnen vertieft werden. Aber der Grundsatz, dass man da eine gewisse Gleichbehandlung gewährleisten muss, ist eigentlich völlig klar. Jetzt für den ganzen CO2-Gesetz muss man natürlich klar sagen, was vom Nationalrat gekommen ist, ist eigentlich eine Baustelle gewesen, beziehungsweise ein Nullentscheid. Wir sind ja eigentlich Zweitrat gewesen, faktisch aber Erstrat, weil der Nationalrat ja eigentlich die Vorlage versenkt hat. Und ich glaube, der Ständerat hat insgesamt eine taugliche Grundlage geschaffen. Da und dort sind für mich einzelne Entscheide auch ein bisschen weit gegangen. Wie jetzt beim Bereich der Flugticketabgabe hätte ich mir gewünscht, dass man stärker noch auf die umliegenden Staaten Rücksicht nehmen würde, weil man einfach auch gerade in der Ostschweiz schauen müssen, dass man nicht zu Ausweichverkehr führt und so weiter. Aber insgesamt ist jetzt gut, dass der Ständerat eine saubere Grundlage geschaffen hat und ich hoffe, dass das CO2-Gesetz am Ende vom Tag dann wirklich auch durchgeht und auch in der Volksabstimmung eine Mehrheit finden tut.
Würde ich gerne noch den anderen Ständerat hören, Herr Rechsteiner. Sind Sie zufrieden mit dem CO2-Gesetz, das jetzt der Ständerat verabschiedet hat? Oder würde es
aus Ihrer Sicht noch weitergehen? Dem Scherbenhaufen, den der Nationalrat hinterlassen hat, wo ja Die beiden kandidieren jetzt von der FDP, der Herr Dobler und der Herr Büchel, stark da mitgewirkt in dem Sterbehof. Ist es ein grosser Schritt für sie. Ständeratsentscheide sind besser als da, wo der Bundesrat vorgeschlagen hat. Aber wenn man die Herausforderung durch den Klimawandel anschaut, man könnte es ja schon lange wissen, wissenschaftlich, die ist viel grösser, als wir jetzt überhaupt jetzt bei den Massnahmen sind. Und die Frage ist 5 vor 12, 2 vor 12. Wir müssen in den nächsten 4 Jahren Massnahmen treffen, wo weitergehen in Bezug auf die Dekarbonisierung, CO2. Man muss aber auch sehr sorgfältig schauen, dass man wirtschaftspolitisch intelligente Lösungen trifft und auch sozial verträgliche Lösungen. Und da möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass gerade das eine riesige Rolle spielt, die Lenkungsabgabe. Also nicht einfach etwas erhebt, sondern eben zurückerstattet wieder. Das ist ganz entscheidend an der Bevölkerung. Der Kanal, den wir ja schon haben, wenn auch bloß in bescheidenem Ausmaß, als Rückerstattung über Krankenkassenprämie. Das ist absolut eine Erfolgsgeschichte, wenn wir mal so weit sind, dass wir 1'000 Franken pro Haushalt kann zurückerstatten pro Jahr, dann ist das ein Faktor, der eine riesige Rolle spielt.
Die weniger Geld haben, klar, kommen jetzt einen gewissen Betrag zurück, aber die müssen dann trotzdem halt einfach mehr zahlen, oder beziehungsweise die spüren es mehr als die Leute.
Nein, ist klar, wenn man, wenn sie den Betriebsstoff, was ja wichtig ist, der Verkehrsbereich ist absolut entscheidend. Also der Bahnausbau ist etwas, wo hilft dabei, wo man zum Glück einiges zustande gebracht haben in den letzten Jahren, aber noch viel weiter müssen gehen beim Ausbau vom öffentlichen Verkehr. Aber auch, wenn wir Dekarbonisierung erreichen wollen, dann ist klar, Lenkungsabgaben gehören dazu. Aber wenn Sie die Rechnung von den Haushalten her anschauen, gerade für die mit tieferen und mittleren Einkommen, ist entscheidend, dass zurückerstattet wird und der Kanal über Krankenkassenprämie, wenn das eben einmal 1'000 Franken und mehr pro Jahr ausmacht, wo zurückerstattet wird, dann ist das bei der Krankenkassenprämie, fängt das an einschenken. Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte. Da muss man noch dran arbeiten. Und das ist aber entscheidend, grün und gleichzeitig sozial.
Herr Dobler hat schon zuckt im Finger, Sie wollten auch noch etwas dazu sagen.
Jetzt wird einfach ein Platzhalter von Rückerstattungen erwähnt, oder? Und ich mache jetzt ein konkretes Beispiel, wie man ein Einfamilienhaus, das 3000 Liter Öl braucht, dann zahlt man 1000 Franken mehr und von diesen 1000 Franken kommt vielleicht nach etwa 200 in dieser Konstellation, wie es jetzt formuliert ist, wieder zurück. Also es ist immer noch eine Preiserhöhung von 800 Franken und 800 Franken pro Jahr haben oder nicht haben, das können Ferien sein. Also ist vom Gesetz. Oder wenn's so und so viel in den Klimafonds so und so viel kann rückverteilt werden und nachher wird's ja von den Hauseigentümern auf alle umverteilt und nachher wird's deutlich weniger. Also es ist ein Bruchteil. Es wird ein sehr kleiner Teil wirklich schlussendlich bei diesen Leuten, bei den direkt Betroffenen
nachher. Vielleicht ganz kurz
der Lenkungsabgabe ist der, dass eine vollständige Rückerstattung stattfindet. Da, wo jetzt beschlossen wurde, ist nicht am Ziel, auch weder in der Grössenordnung noch im Mechanismus. Darum muss man sagen, da, wo der Ständerat beschlossen hat, ist besser als das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat und kiloweise besser als das, was der Nationalrat als Scherbenhaufen hinterlassen hat. Aber es ist eine Vorgabe für die nächste Runde im Nationalrat, die hoffentlich so zusammengesetzt sein wird, dass man Lösungen findet, Grüne, Linke in der Mitte, nachher, aber es muss Rückerstattungen geben, dass für die Familien die Haushalte mit unteren mittleren Einkommen aufgeht.
Wir gerne noch als die zwei Personen, die ja da noch nichts haben können mitreden bei dem CO2-Gesetz mit Ihnen. Herr Vernazza, was halten Sie zu dem CO2-Gesetz, das jetzt im Ständerat so beschlossen wurde?
Ich möchte mich vielleicht kurz halten, zwei Sachen. Das erste, Wissenschaftler sagen mir, die Massnahmen führen zu einer Klimaneutralität in 2080. Das ist sicher nicht genügend. Das heisst, es ist ein guter Weg, es ist gut, dass wir etwas machen, aber wir können nicht zurücklehnen und meinen, das sei jetzt gemacht. Und das Zweite, kurz zu der Lenkungsabgabe, das muss man einfach ausformulieren. Jemand, der sagt, ich fliege nicht, der verdient, der zahlt weniger Krankenkassenprämie. Und der hat unter dem Strich einen Gewinn gemacht. Und das ist ein Anreiz zu einer Verhaltensänderung. Und darum ist das etwas, das wirkt. Und das mit dem Einfamilienhaus ist einfach ein Beispiel mit jemandem, der wahnsinnig viel verheizt und einen Unsinn macht. darum ist er gestraft, oder?
Also aus Ihrer Sicht könnte es noch ein bisschen weitergehen. Ich nehme an, aus Ihrer Sicht, Frau Riese, könnte das CO2-Gesetz auch noch ein bisschen strenger sein sogar?
Ja, durchaus. Aber ich glaube, man darf zuerst mal sagen, dass das jetzt in den letzten Monaten doch sehr eine positive Entwicklung war, dass eben sogar die FDP erkannt hat, dass mit der Klimapolitik etwas muss machen. Wobei ich da schon noch klarstellen, also wenn der Herr Dobler sagt, dass Sie Zugeständnis gemacht haben, nachdem das CO2-Gesetz im Nationalrat abgelehnt worden ist, dann muss man schon sehen. Also die FDP und die SVP sind die treibenden Kräfte, dass das CO2-Gesetz so nicht durch den Nationalrat durchgekommen ist. Und die Zugeständnisse, die Sie gemacht haben, sind gewesen, weil Sie realisiert haben, auch aufgrund von der Fridays for Future Bewegung, und durch die Tausende von Jugendlichen, die regelmässig auf die Straße gegangen sind, dass sie komplett an der Bevölkerung und auch an ihrer eigenen Parteibasis vorbeipolitisiert hat. Aber zurück zum CO2-Gesetz. Der Vorschlag, den der Ständerat jetzt gemacht hat, der geht weiter als der, den der Bundesrat gefordert hat. Das ist richtig. Und somit geht es in die richtige Richtung. Aber man muss vielleicht das Ganze ein bisschen im grösseren Kontext sehen. Der Bundesrat hat ja auch Zielvorgabe gemacht, dass wir CO2-neutral werden bis 2050. Und damit wir das schaffen, müssen wir massiv CO2 reduzieren, nämlich alles. Bis jetzt, wenn man es mit vorindustriell vergleicht, haben wir etwa 12% schon einsparen können. Das heisst, wir haben noch über 85% vor uns, die wir in den nächsten 30 Jahren reduzieren müssen. Und mit den Vorschlägen, die der Ständerat jetzt gemacht hat, könnte man jedes Jahr 1% reduzieren. Wenn wir 1% reduzieren, braucht man eben 80 Jahre, bis wir auf Netto Null sind. Das heisst, wir müssen jetzt durchaus noch mehr Massnahmen beschliessen, dass wir jedes Jahr die 2,5-3% CO2 können reduzieren. Machen wir das nicht, dann warten wir noch länger, wird es um ein Vielfaches teurer werden.
Herr Büchel, noch mehr Massnahmen. Sie sind ja mit den Massnahmen, die jetzt schon beschlossen sind, nicht zufrieden,
ne? Ja, es schudert mir, wenn ich Frau Franziska Rieser höre. Wir können uns noch erinnern, Energiestrategie 2050, wo wir abgestimmt haben, 40 Franken kostet es pro Familie. Jetzt sind wir nur schon bei den Heizkosten, bei einem 1000 Nötchen für viele Auto, oder einfach Verkehr, Treibstoffabgabe, 12 Rappen. Für 6 Rappen sind es in Frankreich monatelang. Monatelang auf die Straße gegangen, die Leute, weil sie es nicht mehr vermögen. Oder denken, sie vermögen es nicht mehr. Und was wir jetzt hören, hat auch so ein bisschen Arroganz von der Schweiz. Eben das Gefühl haben, man könnte die Welt retten bei dem minimalen Anteil, den wir haben, der schon optimiert ist. Ja, wir haben natürlich Sachen beschlossen im Klimaabkommen, wo wir mitmachen müssen, aber wir müssen realistisch sein. Alles, was wir machen, nützt schlicht und einfach nichts für das Weltklima. Ist einfach Realität.
Wir Realität ist Promille vom CO2-Ausstoß verursacht.
Menschen gemacht.
Ja, also die Klimakrise ist ein globales Problem und es braucht auch eine globale Lösung. Aber genau für das gibt es ja auch das Abkommen von Paris, wo eben jedes Land sich dazu erklärt hat, bereit erklärt hat, zum Ehrenteil dazu beizutragen. Und so auch die Schweiz. Und wir haben gesagt, wir werden CO2 reduzieren. Der Bundesrat hat gesagt, wir werden CO2 auf Null oder Netto Null reduzieren bis 2050. Und das passiert nicht ohne Massnahmen. Wir können nicht einfach Ziel definieren, aber nicht bereit sein, zum Massnahmen konkret zu definieren, auch wenn es etwas kostet.
Herr Rechter. Gut, in Ergänzung zu der Franziska Rieser, nicht bloß wir sind gefordert, dass wir das bei uns machen, was wir können. Auch technologische Fortschritte dürfen wir nicht unterschätzen, weil wir sehen, was im Solarbereich möglich geworden ist, wo man noch vor 20, 30 Jahren für unmöglich gehalten hat. Technologie ist eins, wo ja die Schweiz als innovatives Land auch wirtschaftlich hohes Interesse hat, dass wir mit dabei sind. Und das Zweite, wo wir weltweit voll mit dabei sind, wir sind ein relativ kleines Land weltweit gesehen, wirtschaftlich sind wir in der Mitte und wo wir vorne mit dabei sind, ist mit unserem Finanzsektor, wenn wir schauen, allein, dass wir 1 Billion, 1000 Milliarden bei unseren Pensionskassen haben, 500 Milliarden bei der Nationalbank, also wenn wir im Finanzsektor auch ein bisschen so, wie es zum Beispiel Norwegen mit ihrem Staatsfonds, der ja pikanterweise aus dem Erdöl kommt, machen, nämlich die Vorgaben, wo halt Klimaneutralität eine Vorgabe ist, dann sind wir voll mit dabei, auch auf der Weltebene.
Herr Dobler,
zwei ganz kurze Sachen. Frau Rieser hat vorhin eben gesagt, wie das bei dem Gesetz war, oder? Man tut ja bei der Detailberatung tut man Punkt für Punkt durchberaten. Dort sind die zum Teil abgelehnt worden mit Unterstützung von der CVP. Also die knappen Entscheide, die schlussendlich zur Ablehnung geführt haben, haben mit Hilfe von der CVP stattgefunden. Und weil die FDP so ein Gesetz wird, haben wir nachher das so kommuniziert. Und ich möchte noch ganz schnell sagen, dass natürlich, das Pariser Abkommen legt ja fest, dass von 1990 an bis 2050 soll das reduziert werden. Und jetzt muss man einfach wissen, wenn man die Schweiz vergleicht mit der EU oder anderen Ländern, dann ist es so, dass bei uns die Bevölkerung von 6,7 auf 8,4 Millionen zugenommen hat und im Ausland ist sie rückläufig oder gleichbleibend. Das heisst, wenn wir genau das gleiche Ziel haben wie die Europäer, dann müssen wir 25% mehr kompensieren. Und es wird ja immer einfach vom Gesamt-CO2 geredet und eben nicht vom CO2 pro Kopf. Und das ist halt wirklich ein grosser Unterschied. In die Diskussion, die man ein bisschen ignoriert.
Nur ganz schnell, also wir können auch relativ netto null pro Person definieren. Am Schluss ist es genau das gleiche, nämlich einfach netto null.
Nein, ist eben nicht das gleiche, weil die Senkung, oder, wenn man 1990 war und nachher steigt die Bevölkerung, braucht, ist es natürlich schwieriger zu senken, als wenn die Bevölkerung gleich bleibt. Das ist überhaupt nicht das gleiche.
Gut, sorry. Das ist noch der Würd.
Ich muss noch schnell sagen, also im Ständerat ist eigentlich die Basis für das CO2-Gesetz sehr breit gewesen. Also ich sehe jetzt nicht, wo jetzt da die grossen Streitlinien sind. Es gibt im Detail einige Punkte, wo mir auch, oder wo ich persönlich das Gefühl hatte, hat der Ständerat auch ein bisschen oben ausgeschossen, wo ich teilweise auch in der Minderheit war. Aber die allgemeine Stossrichtung stimmt. Und das, was vorher gesagt worden ist, das muss man schon noch mal deutlich unterstreichen, oder? Ich meine, die Schweiz, natürlich sind wir im Weltklima nicht, matchentscheidende Faktor. Da ist China, da ist USA, da ist Indien, das sind die grossen Emittenten. Aber trotzdem, oder, es wäre natürlich eine absolute Kapitulation, wenn die Schweiz als reiches Land, als hochentwickeltes Land würde sagen, das interessiert uns nicht. Und die Vorgabe von 60%, da muss man jetzt sagen, oder, das ist Inlandziel, das ist jetzt nicht verrückt. Das ist etwas, was man kann erreichen und soll erreichen. Und das heisst mit anderen Worten immer noch, dass wir 40% von unserer Zielsetzung 2050 klimaneutral zu werden, im Ausland kompensieren. Das ist immer noch relativ viel, auch mit dem Ausland gemacht. Da kann man vertreten, weil die Schweiz auch eine starke internationale Wirtschaft hat. Aber auch die ausländischen Staaten, die sich zum Klimaabkommen von Paris bekannt haben, müssen ja ihre Beiträge liefern, oder? Es wird dann noch schwierig werden, die 40%, die Lücke dann zu fühlen. Aber als erster Schritt ist das wichtig. Und das Zweite, das ist natürlich auch wichtig für unsere Wirtschaft und für unseren Forschungsstandort. Das ist schon der Technologieschub, den die Schweiz mit der ETH, mit all diesen Forschungseinrichtungen kann bringen. Wir haben im Klimafonds dort auch Möglichkeiten, zusätzliche Mittel dort zu investieren. Und das ist klar, das wäre der höchste, das wäre der wichtigste und wirksamste Hebel für das Weltklima, wenn wir in diesen verschiedenen Technologien können unsere Beiträge liefern können.
Herr Vernazza, Technologien in der Schweiz, die müssen mehr gefördert werden, rund um, wenn es um den Klimawandel geht. Ich nehme an, da sind Sie einig mit dem Herrn Wirt.
Ja, sehr. Also, sie müssen gefördert werden. Sie sind gefördert und sie gehen auch weiter. Und wir haben irrsinnige technologische Fortschritte auch schon gemacht. Und die kann man jetzt noch umsetzen und muss auch noch mehr mit Forschungsförderung auch noch umsetzen. Und vor allem haben wir da einen super Standort. Und wir haben auch in St. Gallen einen guten Standort, den wir vertreten. Wir haben mit der EMPA ein Institut, das wirklich auch technologisch viel kann weiterentwickeln. Und wir haben auch im Rheintal Technologien, die wir können. Und also das ist wichtig, dass wir dort auch, und dann auch Wirtschaftsrahmenbedingungen haben, damit die Technologie, die wir als Pionier in der Schweiz jetzt entwickeln, auch exportiert werden kann und damit andere eben auch davon profitieren.
Gut. Vielleicht noch rasch der Büchel.
Ja, man will ja wieder neue Projekte fördern. Die muss zuerst auch noch gehen. Die sind ja gar nicht vorhanden. Das Wichtigste im Fördern ist, oder im Fördern ist, nicht zu fördern, sondern das Geld in der Wirtschaft zu lassen. Nicht belasten mit hohen Abgaben und Steuern, weil es weiterentwickeln. Wir kommen eben aus dem St. Galler Rheintal. Das ist ja sagenhaft, was die Firmen machen. Man muss es einfach nicht stören in der Entwicklung. Und dann können wir am Weltklima viel mehr beitragen, als durch eine Umverteilung, die da angedenkt wird.
Aber Sie sehen, also, wenn Sie jetzt Ihrer Diskussion folgen, so ist es auf den Punkt, oder? Und, die Bevölkerung hat sie in der Hand, um zu sagen, wo soll es hingehen. Nimmt man die Klimaproblematik ernst, dann muss man so wählen, dass sich etwas ändert, nämlich, dass man nachhaltige Massnahmen treffen, sagt man, dass man überlässt das allen je individuell, man soll ja nicht die Wirtschaft stören, man soll niemand stören, am besten, weiter so, dann nachher gut, ist man so natürlich,
Herr Büchel auf
dann unterwegs, dass man sicher nichts in die Richtung machen
würde.
Die letzten vier Jahren.
Das Thema Klimawandel dann langsam hinter uns lassen, auf einen grünen Zweig.
Ja, da wahrscheinlich. Ich meine, jetzt sieht man den Unterschied langsam, könnte schön führen. Der Paul Rechsteiner will das Leben von den Leuten massiv verteuern. Ich will das nicht. Das ist ein grosser Unterschied. Ja, noch schlimmer.
Wir sind schon fast am Schluss vom Studiogespräch zu der St. Galler Ständeratswahl hier auf Radio Top. Wir kommen jetzt nochmal zurück in Kanton St. Gallen. Die Ostschweiz klagt ja immer mal wieder, dass sie zu Bern zu wenig wahrgenommen wird. Jetzt hat der Kanton St. Gallen zwar eine Bundesrätin, trotzdem, Herr Vernazza, vielleicht gerade bei Ihnen angefangen, gibt es Themen, die Sie finden, St. Galler Themen, die zu kurz kommen in Bern?
Also, aus der Medizin darf ich sagen, dass wir sehr gerne das Medizinstudium schon lange da gehabt hätten und endlich haben wir es können umsetzen. Das ist extrem wichtig, dass wir in der Ostschweiz auch wieder Hausärzte haben. Die gehen alle jetzt studieren auf Zürich und bleiben dann dort und finden es glatt. Und wir wollen eigentlich, dass die daher kommen. Wir haben jetzt ein attraktives Studium in St. Gallen können aufbauen. Das ist ein riesen Magnet. Wir haben mehr Anmeldungen, als wir brauchen. Und jetzt müssen wir es noch richtig umsetzen und auch schauen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass das Studium den Stand kann behalten und auch im nationalen Kontext wirklich den Platz hat, was man haben muss. Das ist sicher eine von den Sachen. Es gibt noch mehr.
Herr Reiser, für was würden Sie sich besonders einsetzen zu Bern, wenn Sie Ständerat würden gewählt werden?
Ich glaube, wir dürfen im Kanton St. Gallen mit einem sehr grossen Selbstbewusstsein auftreten. Und ich glaube, wir sind nicht von Bern vergessen gegangen. Aber was helfen würde, ist sicher, wenn man den Blick ein bisschen mehr auftun kann. Wenn man St. Gallen als Grenzkanton stärker kann mit einbeziehen kann, indem man verstärkte Projekte, insbesondere auch Infrastrukturprojekte, grenzübergreifend können fördern, insbesondere mit dem öffentlichen Verkehr, wo im Bereich von Bofford-Bodensee-Region, aber auch ins Fürstentum, noch sehr ein grosses Ausbaupotenzial hat. Des Weiteren hat St. Gallen die Möglichkeit und das Potenzial, um sich auch im digitalen Bereich stärker zu etablieren. Wir haben vor drei Vierteljahren die IT-Bildungsoffensive angenommen und ich glaube, da würde ich mich gerne einsetzen, um das Zeichen auch im Rest von der Schweiz noch stärker herauszutragen und das so zu Gallen mehr zu etablieren.
Herr Dobler, Sie sind jetzt schon vier Jahre im Nationalrat gewesen. Für was würden Sie für den Kanton St. Gallen im Stöckli kommen?
Also der Kanton St. Gallen ist ja der fünftgrösste Kanton und die Wahrnehmung, also bevölkerungsmässig, und die Wahrnehmung eigentlich in Bern ist nicht so. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir eigentlich in St. Gallen, in der ganzen Region, mit der Metropolitanregion, mit umliegenden Nachbarn, mit dem Ausland gemeinsam auftreten, um unsere Interessen durchzusetzen. Auch das Projekt ist eben der Ostschweizer Innovationspark, eine Zusammenarbeit von Wissenschaft, Bildung, Forschung mit der Wirtschaft zusammen, wo man neue Projekte anreissen kann. Die Infrastrukturprojekte, die wir eben von Bern müssen berücksichtigt werden, ist auch ein Thema. Und unsere Ressourcen ist Bildung. Wir müssen schauen, dass wir bestmögliche Arbeitsbedingungen für die Firmen können schaffen können. Und ich bin IT, ich habe mein ganzes Leben mit Digitalisierung zu tun gehabt und im Ständerat gibt es nur genau den Rudi Noser, der in dem Thema fit ist. Ein grosses Querschnittsthema und dort kann ich einen grossen Mehrwert bieten.
Herr Büchel, Sie von der SVP, Sie sind auch schon seit 10 Jahren fast im Nationalrat. Was würden Sie im Ständerat machen für den Kanton St. Gallen?
Ja, wir sind jetzt hier im Studio zu Winterthur. Es ist schon so, dass doch der eine oder andere das Gefühl hat, nach Winterthur oder später St. Gallen hört die Schweiz auf. Wir sind in der Ostschweiz wirklich stark, und zwar nicht nur Kanton St. Gallen, sondern beide Appenzell, Thurgau, Glarus, Graubünden, Schaffhausen. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich mehr und noch stärker auftreten miteinander. Und ich bin überzeugt, ist ja, die Gegenden sind vielfach, sind ja ländlich geprägt. Und es nützt nichts, wenn wir immer mehr eine Idee haben, um das Leben der Leute zu verteuern. Da wollen wir dagegen wirken. Das ist sehr wichtig, die Leute machen lassen. Ich bin ein Vertreter vom liberalen Wirtschaftswesen, und zwar ganz klar. Das müssen wir verhindern. Und dann helfen wir sehr viel. Was natürlich wichtig ist, ist die Anbindung auf der Strasse und auf der Schiene. Weil Europa, wir sind im Zentrum von Europa, es hört nicht bei uns an den Grenzen auf zu Österreich, sondern dann geht es ja nachher auch noch weiter. Also zum Beispiel eine Strassenverbindung, die zwei Autobahnen verbinden im Rheintal, dringend notwendig, weil es nachher noch geht weiter Richtung Osten.
Herr Würth, Sie sind seit kurzem erst im Ständerat. Was wären Ihre St. Galler Schwerpunkte in den nächsten 4 Jahren?
Ja gut, ich knüpfe dort an, wo ich auch als Regierungsrat natürlich und auch als Präsident von der Ostschweizer Regierungskonferenz permanent gearbeitet habe, in der Erreichbarkeit, in der Erschliessung, sechs auf Schiene, sechs auf Strasse, das ist sehr zentral. Aber vor allem ist der Kanton St. Gallen auch ganz ein starker Bildungskanton mit der Universität, wo man noch mehr machen können, mit den Fachhochschulen. Und er ist vor allem ein Innovations- und ein Exportkanton. Oder? Wir haben natürlich eine unglaubliche Stärke in diesem Bereich. Und ich höre es ja gerne jetzt von Roland Büchel, wenn er sagt, wir müssen nach Europa schauen. Für das brauchen wir auch Marktzugänge. Oder? Darum ist auch der Erhalt der bilateralen Verträge so entscheidend für unseren Kanton, weil wir überdurchschnittlich stark exportorientiert sind. Wir müssen auch schauen, dass die Arbeitsplätze in unserem Kanton gestärkt werden. Wir haben darum von der Regierung her auch gesagt, das Verhältnis Arbeitsplätze, Wohnbevölkerung muss stärker noch Richtung Arbeitsplätze gehen. Oder? Ich will eigentlich keinen Kanton, der einfach nur pendelt nach Zürich, sondern wo eine eigenständig starke Wirtschaft hat in allen Regionen, damit eben da auch das Wachstum, das gesunde Wachstum kann stattfinden.
Gut. 8 Jahre im Stöckli, Herr Rechsteiner. Wenn Sie wiedergewählt werden für die nächsten 4 Jahre, gibt es etwas, was Sie in den nächsten 4 Jahren noch erreichen für Ihren Kanton St. Gallen?
Ja, ich würde vielleicht jetzt, nachdem die einzelnen Projekte angesprochen worden sind, noch vielleicht Methoden ansprechen. Ständerat hat ein bisschen andere Logik als nur Parteipolitik, also Voraussetzung erfolgreich können schaffen in dem, in der kleineren Kammer ist, dass man in der Lage ist, bereit ist, über Parteigrenzen auszudenken, dass man in der Lage ist und bereit ist, auch anderen zuzulassen. Es ist so, dass ja jetzt, gerade wenn man die Ostschweiz anschaut, den Kanton St. Gallen, es ist nicht so, dass man da gerade auf einem gewartet hätte jetzt Bern, sondern es ist so, dass man ja auch dann halt muss schauen, dass sich Konstellationen ergibt, wo man die eigenen Interessen eben auch mit dabei hat. Es braucht da ein bisschen Geschicklichkeit, es braucht Wissen, Erfahrung, spielt sicher auch ein Faktor, der eine gewisse Rolle spielt und die Offenheit vom Denken ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Projekte und die Anliegen, die wir da, wo dringend nötig sind, also eben halt die Förderung vom öffentlichen Verkehr als Beispiel. Die Offenheit ist Voraussetzung dafür, was in der Ostschweiz sicher auch eine riesen Rolle spielt, dass über Kantonsgrenzen aus, über die Landesgrenzen aus, wenn man mal das Raum insgesamt anschaut. Aber in dem Sinn ist das, glaube ich, erfolgversprechend, die Fortsetzung jetzt halt in neuer Zusammensetzung.
Machen wir da einen Punkt. Besten Dank. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Kandidierende, bedanken, dass Sie den Weg hier ins Radio Top Studio Winterthur gefunden haben. Das ist das Radio Top Studio Gespräch zu der St. Galler Ständeratswahl. Das ganze Gespräch zum Nachhören und auch weitere Informationen zu den einzelnen Kandidaten gibt's auf toponline.ch. Mein Name ist Raphael Wallimann und ich wünsche einen schönen Abend.